Im Iran dürfen Frauen nur mit Kopftuch Fußball spielen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo, ja, hallo sagen, Mike Werner.
Buenos dias. Ich melde mich auch mal wieder zurück. Wir haben gerade schon den ersten Versuch gehabt. Wir sind ein bisschen raus. Die Pause hat uns wahrscheinlich nicht so gut getan, wie wir es erhofft hatten. Genau.
Das stimmt.
Es ist sehr viel passiert. Vielleicht fängst du mal an, du wolltest was erzählen.
Ja, das ist jetzt natürlich völlig aus dem Zusammenhang, weil wir noch überhaupt nicht in diesen Fußballkosmos einsteigen. Ich hatte aber heute, machen wir gleich, egal. Bei dir ist viel mehr passiert eigentlich. Ich habe Semesterferien und habe keine Uni mehr, aber bei dir dreht sich sehr viel um Uni, nur halt nicht in Deutschland.
Genau, ich bin jetzt vor 5 Tagen in Kolumbien eingereist für mein Auslandssemester in Bogotá.
Illegal, muss man sagen.
Ja klar, meine Steuerflucht ist geglückt. Ich bin den Behörden entkommen. Und dementsprechend geplättet bin ich auch ein bisschen von den ganzen Eindrücken, die da auf einen da so einprasseln. Also es fühlt sich an, als wären, also die 5 Tage fühlen sich an wie ein Monat, würde ich sagen. Genau, ich werde da jetzt ein Semester studieren bis Ende November und mal gucken, wie das wird. Also die Uni ist sensationell, also ausstattungstechnisch vom Campus her ist es überragend und auch bis jetzt mit den Leuten sehr gute Erfahrungen gehabt. Sagen, vielleicht, was hier ein bisschen reinpassen würde zu erzählen, Mittwoch ist ja Copa America noch gewesen, Kolumbien gegen Uruguay, das Halbfinale. Das habe ich in der Bar verfolgt, was auf jeden Fall sehr cool war. War schon irgendwie verrückt, weil man da irgendwie 3 Tage vorher noch in Deutschland saß und ja, nicht mal 72 Stunden später sitzt du da mit irgendwelchen aus Venezuela, Mexiko und Kolumbien an einem Tisch und guckst dir Fußball an, das war schon verrückt. Und morgen, also wenn ja, die Folge ist dann schon draußen, also für uns morgen, wir nehmen am Samstag auf, ist das große Finale Copa America, Kolumbien gegen Argentinien und das werde ich schön Public Viewing gucken. Den Bericht gibt es dann in der nächsten Folge.
Du bist ja an sich jetzt ein bisschen geteilter Meinung wahrscheinlich bei dem Finale, weil du warst erst in Argentinien, bis jetzt aber in Kolumbien.
Ja, ich muss sagen, ich bin 100% für Kolumbien. Also ich will, dass sie das Ding holen. Ich will einfach diese Stimmung dann auch miterleben und die Truppe ist halt auch echt geil und ich gönn's denen einfach.
James Rodriguez nochmal seinen 3. Frühling gehabt, was der da gerade abreißt, 7 Scorer mittlerweile. Weißt du, wo das Endspiel ist?
Ist in Miami, im Hard Rock Stadium, Die Copa Americas in den USA. Wäre auch für Kolumbien die 2. Copa America erst. Die haben 2001 das Ding mal geholt, danach aber nicht mehr und ich glaube Argentinien dürfte irgendwie, wenn Uruguay 15 hat, dürfte Argentinien auch nochmal so viel haben. Also ich denke mal, die Favoritenrolle ist klar verteilt, aber ich bin richtig heiß, ich hab Bock.
Ich hatte ja bei der Copa America so ein bisschen auf Uruguay getippt, weil ja, ich fand die eigentlich gar nicht schlecht. Die hatten einen sehr ausgeglichenen Kader, haben auch sehr guten Fußball gespielt, aber wie es halt so ist, manchmal wirst du halt nicht belohnt. Ist mir einfach zu spät.
Das war, ja, kann ich verstehen. Wäre 2 Uhr nachts gewesen für dich. Uruguay hat die besseren Chancen in der ersten Hälfte, aber Kolumbien macht halt das 1-0 und in der 43. fliegt Munoz, der Außenverteidiger von Kolumbien, runter. Und dann war es wirklich die zweite Halbzeit Abwehrschlacht. Danach wurde sie noch auf den Tribünen geprügelt. Darwin Núñez war da auch mit dabei, hat auch ausgeteilt und eingesteckt. Also wie man sich das vorstellen halte bei so einer Copa America. Genau, von daher war es aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Und ich muss sagen, ich liebe diese Kommentatoren. Oh Gott, es ist so geil, wenn die da losreden.
Das kann Mittelfeldgeschiebe sein und das hört sich an, als wären 8 Tore gefallen und es würde gleich das 9. kommen.
Ja.
Also die wissen einfach, wie man etwas interessant macht und wir versuchen natürlich auch, möglichst interessant diesen Podcast hier zu gestalten. Ich möchte einfach euch mal hier mitnehmen in unsere nächsten Planungen. Also wir haben ja jetzt noch 3 theoretische Aufnahmetermine, die wir haben. Wir würden heute die ersten 9 Mannschaften durchgehen, einfach besprechen, was haben die so auf dem Transfermarkt gemacht, wie schätzen wir die ein. Dann nächste Woche die nächsten 9, damit haben wir die ganzen 18 durch. Und eine Woche vor Start kommen dann nochmal unsere Prognosen, heißt da, wo wir uns dann wieder in die Nesseln setzen. Wer steigt ab, wer steigt auf, Hot Takes, Breakout-Spieler, bester Youngster, was weiß ich. Schreibt gerne dazu natürlich auch eure Themenwünsche oder irgendwelche Kategorien, die ihr euch wünschen würdet. Wir hatten auch über ein kleines Trikot-Ranking nachgedacht. Vielleicht auch hatten wir schon mal Top 5, Flop 5. Das ist noch nicht ganz geklärt. So die nächsten Wochen. Danach ist es recht einfach. Spieltag.
Genau, dann geht es wieder in die Routine. Weiteres Thema ist noch das Tippspiel. Da werden wir ein neues Tippspiel aufsetzen, einfach aus dem Grund, dass wir in der alten Gruppe so ein paar Leute drin haben, die halt einfach nicht mittippen und das ist irgendwie ein bisschen nervig. Genau, da werde ich ein neues Tippspiel aufsetzen, das werde ich dann kommunizieren auf Instagram auch. Deshalb Instagram könnt ihr auf jeden Fall folgen. 100% Podcast, da könnt ihr mit uns kommunizieren am besten. Wenn ihr Themenwünsche habt, Anregungen, Kritik, ist alles willkommen. Oder euch einfach über Fußball austauschen wollt.
Und wird natürlich auch unter den Folgen und in der Info verlinkt, das Tippspiel.
Genau.
Falls man kein Instagram hat oder nicht drüber wechseln möchte.
Genau, und dann, wenn ihr uns allgemein unterstützen wollt, weil euch das hier gefällt, was wir machen, dann könnt ihr gerne auf Spotify bewerten. Dafür in die Podcast-Maske 3 Punkte sind da und dann da drauf Show bewerten und dann ja eure Bewertung abgeben. Genau, so viel dazu. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich schon fast bereit loszulegen, oder? Hast du noch was?
Ja.
Vorher kleine Anmerkung hätte ich noch. Wir reden jetzt erstmal über die untere Tabellenhälfte, sag ich mal. Also alle Teams, die letztes Jahr Platz 10 oder schlechter waren, plus die Aufsteiger. Bei den Aufsteigern müssen wir halt sagen, wir beide verfolgen die dritte Liga, ich würde sagen sporadisch. Also ein bisschen, aber wir sind wirklich keine Experten, was Regensburg, Ulm oder Münster angeht. Von daher seht es uns nach.
Dazu kommt natürlich auch noch, dass meistens Aufsteiger ihren Spielstil dann noch weitergehend anpassen.
Ja.
Also ich glaube, ja, ich sag mal, Elversberg, Magdeburg, das sind halt eher Ausnahmen. Aber Wiesbaden hat ja auch anderen Fußball in der dritten Liga gespielt, als es dann in der zweiten gezeigt haben. Deswegen ist es immer ein bisschen schwer, die einzuschätzen.
Genau.
Seht uns das einfach ein bisschen nach.
Genau, von daher, wenn da jetzt jeder Spieler noch nicht ganz sitzt oder wir vielleicht auch einen Fehler drin haben, liebe Regensburger, Ulmer und Münsteraner, könnt ihr uns auch gerne schreiben, eure Einschätzung da euch mit uns teilen, uns da ein bisschen belehren und ich würde sagen, dann können wir eigentlich auch reinstarten mit dem ersten, also Platz 18 wäre es jetzt, Jan Regensburg über die Relegation hat man es geschafft, in einer sehr, sehr schwierigen Saison, sie sind gut reingestartet, dann gab es den Schicksalsschlag im Winter mit Diawosi, der verstorben ist. Und dann ja in der Rückrunde ein bisschen federn lassen, aber es dann in der Relegation gegen Wiesbaden noch geschafft. Wie sind deine ersten Gedanken?
Rein auf den Kader geguckt, hätte ich gesagt, Jan hat, ich sag mal, das zweite Meistliga-Potenzial in ihrem Kader von den drei Aufsteigern. Hört sich einfach von mich, also von den Namen her so an, auch was sie auf dem Transfermarkt geleistet haben. Man hat einen Ernst verpflichtet. Von Hannover, man hat ein Kühlwetter geholt aus Heidenheim und man hat auch Leute wie Garnaus oder auch Kota beispielsweise gehalten. Man hat einen ganz guten Mix zwischen Jung und Alt, recht viel Zweitliga-Erfahrung. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sage ich mal, ist, dass vielleicht etwas zu viel Erwartungshaltung schon drauf sein könnte. Gar nicht so aus dem Regensburger Umfeld, sondern drumherum. Man hat halt viel.
Ich glaube,
viel Zweitliga.
Ich glaube, ja, die Namen lassen das zu auf jeden Fall. Man hat da zum Beispiel auch einen Pollersbeck geholt, der jetzt nicht viel gespielt hat, aber irgendwo ja noch ein Name ist. Ein Pröger zum Beispiel auch noch. Aber ich glaube, dass Regensburg allgemein schon unterm Radar fliegt, wenn man das mit den anderen Vereinen vergleicht. Ich glaube, da ist einfach nicht so Fokus drauf. Ist eine recht junge Truppe auch, mit 24,7 Jahren im Schnitt. Sie haben halt auch das Glück gehabt, dass sie, wie du gesagt hast, wenig Abgänge haben, die wehtun. Also ich würde sagen, Konrad Faber, der tut schon weh.
Der tut weh,
aber sonst hat man das ganz gut beisammen gehalten. So eine mögliche Elf, wenn man sich drüber, also im Tor müsste man überlegen, Gebhardt oder Pollersbeck, würde ich behaupten.
Vielleicht Pollersbeck, also ich denke mal, Gebhardt jünger und ist gesetzt, aber ich weiß nicht, ob sich Pollersbeck in der zweiten Liga hinten anstellen möchte.
Ja, genau, das so ein bisschen würde ich als offenen Kampf erstmal sehen. Dann haben wir eine Innenverteidigung, würde ich sagen, aus Bräunig, der neu gekommen ist von Nürnberg, kann auch links verteidigen. Das ist noch recht
jung, 20 Jahre. Hat ja die Saison schon gespielt.
Ja, den würde ich mit Ballas in der Innenverteidigung sehen. Und dann hätte ich auf Linksverteidiger hatten wir dann Oskar Schönfelder oder Brian Hein oder Brian. Und rechts hätte man Benedikt Salla und Ochojski. Da würde ich sagen, Salla, glaube ich, erstmal gesetzt. Ochojski ist neu gekommen von Ferl. Kann auch rechts verteidigen, also auf der anderen Seite auch noch verteidigen und auch sechs spielen. Also man hat da schon
ein paar Optionen. Sogar noch offensiver. Also kann, glaube ich, sogar auf den Flügel gehen. Mhm. Aber hast schon recht. Robin Ziegele hat das ja in den beiden Relegationsspielen gemacht. Das ist eher, ich sag mal, bei uns damals, bei Braunschweig hat er ja Innenverteidigung eher gespielt und das merkt man, finde ich, denn er ist ein sehr pragmatischer Rechtsverteidiger, also ein sehr defensiver, was natürlich, ich sag mal, aber auch nicht unbedingt schlecht ist, wenn man halt als Aufsteiger hinkommt, ne?
Ja, ich denke auch, dass man in Regensburg das schon ganz gut einschätzen kann, dass man da auch einen defensiven Spielstil wählen wird, dann auf Konter gehen wird. Mhm. Ja, das Mittelfeld, muss ich aber sagen, gefällt mir echt ganz gut. Vor allem, also ich finde Sebastian Ernst wirklich eine sehr starke Verpflichtung für Regensburg.
Ja.
Also schon echt Respekt davor. Kota meinst du noch, Christian Fied ist da auch noch eine Option. Andreas Geipel als Kapitän auf A6, könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, vorne ist es dann linker Flügel, Kota.
Mhm.
Kühlwetter sehe ich im Moment im Sturmzentrum gesetzt und ich könnte mir auch vorstellen, dass Pröger erstmal auf rechts am Anfang startet. Vielleicht ändert sich das dann aber auch noch in der Saison.
Ja, vielleicht. Es ist ja immer so ein bisschen, wie das, wie die Aufstellung ausgegeben wird und wie sie es dann wirklich im Spiel spielen. Also, dass Pröger dann wahrscheinlich mehr in die Mitte zieht und dass dann so ein bisschen so eine Doppelspitze entsteht. Vielleicht spielen sie auch auf eine Doppelspitze. Weiß man halt alles noch nicht. Aber ich sehe bei Jahren eigentlich auch eine sehr gute Kaderstruktur, wie du halt meintest. Viele junge Spieler, dabei aber auch Leute, die wirklich schon alles gesehen haben in der zweiten Liga, die dir da wirklich weiterhelfen können und wo, ich sag mal, das Potenzial nicht mehr da ist, also wie ein Ernst oder ein Pröger, die aber meistens nachweislich ihren Soll geleistet haben.
Ja, ich würde sagen, bei Ernst auf jeden Fall, weil der hat ja bei Hannover letztes Jahr sehr gut gespielt. Pröger fand ich vorletzte Saison bei Hansa war stark, die letzte war nicht gut und ist jetzt auch in einem Alter, wo man gucken muss, wie lange er es noch kann. Weil es schon ein bisschen am Abbauen, aber ich glaube, für Regensburg kann der nochmal auch mit der Erfahrung einfach helfen. Von daher, ich denke mal, so gut, Regensburg ist aufgestiegen. Das bedeutet natürlich erstmal, dass man sich dann immer in der zweiten Liga erstmal hinten anstellt, in der Hackordnung. Mhm. Ich denke auch, wenn sie gute Transfers gemacht haben, dass es eine schwierige Saison wird und dass sie da auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen werden. Ob sie es jetzt schaffen oder nicht, das kommt dann in der Prognose, denke ich. Da bin ich mir aber auch noch nicht so ganz sicher.
Ja, aber ich sag mal allgemein, das Fazit zu Regensburg doch schon positiver.
Ja, und ich muss sagen, ich freue mich wieder auf die Gästeblöcke, wieder voll gestickert.
Auf die besten Sticker, ja.
Ja, habe ich schon vermisst irgendwie. Und ich muss sagen, Regensburg auch, also am Anfang konnte ich recht wenig mit denen anfangen. Mhm. Das gleiche gilt auch noch für Elversberg später, aber irgendwie finde ich die ganz cool. So vom.
Ja, die arbeiten so in Ruhe, gehen dir nicht negativ auf die Eier, sondern sind einfach
ja, sind einfach die haben nett. Auch eigentlich eine ganz nette Szene, glaube ich. So von den Fans, von der Kurve finde ich das eigentlich ganz anständig. Könnte ein bisschen mehr sein, aber gut.
Ja, gut.
Hat man halt auch Bayern um die Ecke, ne?
Eben. Gehen wir weiter.
Ja.
Ein bisschen höher als Bayern, hätte ich gesagt, nämlich nach Münster.
Ja.
Und das große Steckenpferd von Münster ist natürlich die Offensive mit Badmatz und Grodowski, die dritte Liga zusammen komplett auseinandergebolzt haben. Und dahinter natürlich auch Marc Lorenz, der immer noch mit seinen 35 Jahren ein überragender Spieler ist. Da sehe ich auch, ich sag mal, ja, den größten Vorteil von Münster, nämlich einfach diese Offensive. Die muss aber auch erstmal zusammenbleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Münster es schafft, die beiden wirklich zu halten. Immer noch nicht.
Ja gut, das muss man natürlich sagen, können wir jetzt noch nicht wissen. Wir nehmen jetzt hier am 13.07. auf. Es wird sich bei dem einen oder anderen noch was tun, auf jeden Fall. Deshalb, aber das können wir ja nicht wissen jetzt. Ich habe jetzt einfach, wer beim Transfermarkt drin stand im Kader, der war für mich erstmal da. Ich muss sagen, zu Münster, ja, die Offensive hast du gerade angesprochen, die haben sie jetzt auch mit Amenido ganz sinnvoll verstärkt, glaube ich, der mit 26 in einem ganz guten Alter ist.
Ja.
Ich finde, ja gut, wird jetzt keine 20 Buden machen, aber...
Anders als bei Regensburg, die ja wirklich Spieler geholt haben, die sich nachhaltig in der zweiten Liga etabliert haben, hat Münster, finde ich, Spieler geholt, die auch so ein kleiner Gamble sind, die zwar lange in der zweiten Liga unterwegs sind, aber Amenido ist das beste Beispiel. Irgendwie kam da immer nicht, also das war nicht Fisch, nicht Fleisch. Makridis hatte viele gute Ansätze immer wieder, hatte eine gute Saison bei Regensburg davor, aber irgendwie weiß man auch nicht, was man kriegt. Das gleiche bei Joshua Mees. Also das ist alles so ein bisschen, ja, mal gucken.
Ja, Mikkel Kürkeskopf ist für mich auch so ein Kandidat, der auch von Kiel kam, für die linke Abwehrseite auf jeden Fall. Ja, also gut, da fehlt uns jetzt halt ein bisschen die Expertise bei Münster, wie man das umsetzen kann. Also auf jeden Fall würde ich auf Malik Batmaz und Joel Grodowski auf jeden Fall achten. Wenn die bleiben, dann ist das auf jeden Fall sehr interessant im Sturm. Torwart sehe ich Morten Behrens im Moment. Der ist von Darmstadt gekommen, 27 Jahre. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie der Ersatztorwart gerade heißt.
Schulze Niehus oder halt Johannes Schenk. Johannes Schenk wurde ja fest verpflichtet jetzt von Münster. Ist noch recht jung, von Bayern geholt, 21 Jahre.
Ich sehe trotzdem ich glaube, Münster will hinten noch ein bisschen Erfahrung haben im Torwart. Ich glaube nicht, dass man dann einen 20-Jährigen reinpackt, aber ich kann mich auch irren. Dann links sehe ich Kürkeskopf starten. Bolay hat man von Waldhof Mannheim geholt, Luca Bolay. 21 Jahre, ist noch entwicklungsfähig, wird aber, glaube ich, erstmal Rotationsspieler sein, denke ich. Rechts haben sie Jano Terhorst und Dominik Schatt. Und ich glaube, in der Innenverteidigung haben sie Nico Kulis und Torge, wie spricht man den Namen aus? Petto? Ist halt recht dünn besetzt, finde ich, hinten noch. Also ich glaube, da könnte man auch noch was tun.
Da fehlt auch so ein bisschen, ja, man spricht immer viel von Erfahrung, aber da, ja, genau das ist es halt. Halt Leute, die schon so ein bisschen etablierter vom Namen her sind in der zweiten Liga, vor allem in der Innenverteidigung, fehlt es mir da einfach so ein bisschen an nachhaltiger Qualität.
Das glaube ich, aber ich muss halt sagen, Münster muss eins mehr schießen, als sie bekommen. Also ich glaube, darauf wird es halt hinauslaufen.
Ja, ich glaube, das wird, denke ich, auch der Außenseiter-Fußball. Ja, also so ein Wiesbaden.
Meinst du?
Könnte ich mir schon vorstellen.
Wenn man mit der Offensive aber, also die Defensive würde ich jetzt schon eher als Schwachstelle sehen. Wenn man dann die Offensive dagegen sieht, würde ich dann vielleicht auch einfach versuchen, offensiv zu spielen.
Hatte man mit Wiesbaden ja auch eigentlich. Also man hatte Pretheyen. Ja, und da hat man gesagt, pass auf, Pretheyen.
Du hattest hinten ja schon ein paar ganz okay Verteidiger auf jeden Fall.
Ja.
Na gut, wissen wir jetzt halt noch nicht. Mittelfeld, denke ich, Luca Bazzoli auf A6. Ist 23 Jahre alt, Marktwert von 500.000. Mit Sebastian Mrowka würde ich auch noch, also könnte man eine Doppel-6 bilden auf jeden Fall. Lorenz, linkes Mittelfeld als Kapitän. Dann hat man so ein paar Optionen für die 10. Yassin Buchama, Daniel Kireva und Torben Deters. Also muss man dann gucken, wer da spielt. Dann sehe ich Mees auf der anderen Seite und vorne, ja, hat man dann entweder einen Einzelsturm oder einen Zweiersturm mit Batmaz und Grodowski. Amenido sehe ich da auf der Bank dann, ehrlich.
Ich auch, einfach weil die beiden Stürmer halt zusammen sehr gut funktionieren, nachweislich. Ich bin auch gespannt, vielleicht spielen sie auch eine Fünferkette. Das hatten sie ja in den Pokalspielen, dass Mrotzer dann, glaube ich, auf den Rechtsverteidiger gegangen ist. Es bleibt halt abzuwarten, ne? Also bis man die ersten 2-3 Spiele gesehen hat, da ist wirklich bei den Aufsteigern, spielen sie ihr System so weiter, spielen sie ihren Fußball so weiter, ändern sie es ab, ändern sie ihr komplettes System, wie kommen auch die neuen Spieler, wie etablieren sich die alten Spieler, also es bleibt wirklich abzuwarten. Aber bei Münster,
ja. Siehst du sie vor Regensburg oder dahinter?
Dahinter.
Ich auch ein bisschen. Ich finde Regensburg irgendwie ein bisschen runder. Aber es kann ja auch sein, dass mir irgendwo auch Expertise fehlt, dass ich halt Spieler nicht richtig einschätzen kann. Und kann ja sein. Von daher müssen wir abwarten.
Wie finden wir den 11-maligen Landespokalsieger aus Württemberg?
Starker Fakt. Bitte jetzt immer so.
Schön langgezogen, ne? Also der SSV Ulm wahrscheinlich. Ja, ich sag mal, die Überraschung, dass man die in der zweiten Liga begrüßen darf. Herzlich willkommen, Ulm. Den größten Verlust musste man hinnehmen mit Leo Cienza.
Ja,
muss es, glaube ich, sein. 23 Scorer, kompletter Kreativspieler. Für mich so ein bisschen der Barış Artık von Ulm. Also der hatte komplette Narrenfreiheit, konnte da machen, was er wollte. Ist jetzt nach Heidenheim abgewandert. Man hat sonst recht wenig geholt, aber dafür, ich sag mal, ein bisschen Karrieremodus gespielt, weil man hat sich wirklich mit Talenten geschmückt. Man hat einen Krattenmacher von, das war so ein Hin- und Hergeschiebe, der ist ja erst von Unterhaching nach Bayern gewechselt und dann von Bayern nach Ulm ausgeliehen worden. Man hat einen Laurin Ulrich, großes Talent von Stuttgart, ja,
vielleicht,
geholt.
Vielleicht nochmal, bevor du jetzt alle durchgehst, nochmal ein bisschen Info dazu, weil ich glaube, also ich kannte die vorher nicht, ja. Kann mir vorstellen, dass viele andere die auch nicht kennen. Maurice Krattenmacher ist ein Offensivspieler, zentraloffensiv, 18 Jahre, hat einen Marktwert von 2 Millionen, also das ist schon mal so eine grobe Einordnung, das ist schon eine, ja, Hausnummer, würde ich sagen. Laurin Ulrich. Das ist Ulrich,
so ein bisschen der Paul Wanner.
Nicht ganz so krass, Ulm. Aber vom VfB. Genau, irgendwie so. Oder Wagner von Fürth. Hatte ich auch, ist ja noch so jung. Laurin Ulrich, 500.000 Marktwert hat er, spielt auch ZOM. Ist 19 Jahre, also da auf der 10er-Position hat man echt eigentlich ganz coole Leute, glaube ich. Dazu hat man noch einen Sechser geholt, Luca. Oh, der ist Finne, glaube ich. Hyrilane? Alter, da, mit dem Namen habe ich jetzt schon Spaß. Von der U23 von Hoffenheim. 400.000 Marktwert, 19 Jahre. Ich glaube, damit ist es auch interessant auf jeden Fall. Dann Schalke hat man von der U23 Niklas Castell geholt. 21 Jahre Mittelstürmer spielt er. Und vorne hat man sich noch Aaron Keller ausgeliehen von Unterhaching. 20 Jahre, ja, spielt linker Flügel, 800.000 Marktwert, also da ist viel Talent.
Da ist sehr viel Talent, vor allem offensiv, und da kommen wir nämlich schon zur Schwäche von Ulm, denn defensiv kam da bis jetzt noch recht wenig auf dem Transfermarkt. Man hat ja, glaube ich, eine Dreier-Fünfer-Kette gespielt in der letzten Saison. Ich denke mal, das wird man ähnlich beibehalten. Und dann vorne auch so ein bisschen. Ja, ich denke mal, da wird man den ganzen Freigeistern da wenig vorschreiben. Offensiv fehlt es mir dann aber vielleicht auch so ein bisschen an Abgezocktheit. Also da fehlt dann vielleicht jetzt beispielsweise ein Anthony Uja oder ja, einfach jemand, wo du auch weißt, der kann dir auch mal eine Bude machen.
Ja, sie haben ja noch Semih Teljalovic geholt von den Blackburn Rovers für einen Sturmzentral, der ist aber auch erst 24. Jetzt vielleicht noch nicht so erfahren, aber vielleicht ist das einer, den ich auch am Anfang sehen würde. Sie spielen wahrscheinlich im 3-4-3. Das war laut Transfermarkt zumindest die Aufstellung, die Thomas Wörle heißt er, ne? Thomas Wörle bevorzugt wählt. Es wäre im Tor Christian Ortak, dann hat man eine Dreierkette aus Strumpf, wahrscheinlich, Philipp Strumpf, Tom Gahl, Johannes Reichert, der Kapitän, 33, da weiß ich aber nicht, ob es reicht für die Zweitliga. In dem Alter. Muss man mal gucken. Und Niklas Kolbe, 27 Jahre, ist ein Linksfuß auch, also der könnte auch links spielen. Mit Strumpf tauschen vielleicht. Da gibt es dann Optionen auf jeden Fall. Und soll ich weitermachen, oder?
Ja, kannst du machen. Zu Philipp Strumpf bin ich ein großer Fan von. Fand ich damals nicht gerechtfertigt, dass der aus Braunschweig so vertrieben wurde. Also dem hat man ja vieles abgesprochen und kam jetzt über Umwege dann zurück ins Unterhaus. Ich erwarte viel, weil ich den echt, echt gut finde.
Das ist ein Kandidat für ein Gegentor. Jetzt schon. Der nickt uns eine Ecke rein. Ja, das stimmt. Der nickt uns absolut eine Ecke rein. Ich sehe das jetzt schon kommen. Genau, dann hätten wir die beiden Flügelverteidiger. Links Niklas Kölle oder Romario. Oh, scheiße, ich habe den Namen nicht richtig aufgeschrieben.
Rösch.
Ich habe nämlich RSCH hier stehen. Mit genau der Vokal. Genau, die hätte man. Jonathan Meyer hat man auch noch so als Backup, wird wahrscheinlich weniger spielen. Rechte Seite haben Sebastian Allgeier und Lennart Stoll. Wo ich also Allgeier ist halt 22 Jahre alt. Stoll ist schon 28, bisschen älter. Das ist je nachdem, was man halt haben will. Ob man da eher den Jungen entwickeln will oder ein bisschen Erfahrung. Im Zentrum wäre es dann, ja, eine Mischung aus Erfahrung und Talenten halt. Also Philipp Meyer mit 30 Jahren als Sechser wäre schon auf jeden Fall eine Option mit Erfahrung. Dann hätte man aber auch noch Lukas Arendt mit 24 Jahren noch jung. Dann den Finn Hyrilainen und Max Brandt auch noch interessant. Spielt auf der 8, ist 23 Jahre alt. Und dann die beiden, ich sag mal, Juwele auf der 10 mit Krattenmacher und Ulrich. Ist schon ganz cool eigentlich, die Truppe, finde ich. Und vorne genau, hat man noch Aaron Keller, Dennis Cesar für den rechten Flügel und vorne halt irgendwie Teljalovic oder Felix Siegel noch als Backup, Castell vielleicht noch.
Ja.
Kann so ein bisschen wie Elversberg werden, finde ich.
habe ich mir auch aufgeschrieben. Die gehen halt wirklich dieses, ja, wir holen uns einfach ein paar Talente und gucken, wie das funktioniert. Und wenn es Erfolg bringt, dann ist super. Und wenn nicht, ich sag mal, mit dem Aufstieg hat man ja nicht geplant. Dann ist man, denke ich mal, auch nicht traurig um die TV-Einnahmen, die man in dem Jahr generiert hat. Ich freue mich richtig auf Ulm. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht gehen sie auch sang- und klanglos runter. Ich glaube aber, dass sie doch auch mit so einer Scheißegal-Haltung spielen. Also das, ja, gut, dann verlieren wir halt. Vielleicht auch mal 5-0. Vielleicht können wir auch einfach den großen HSV mal ärgern. Da sehe ich nämlich genau die Stärke. Ja. Das ist so ein Ding, über die stolpern sie. Ja. Und ich sehe sie also positiver als Münster und deswegen auch ein Stück vor Münster. Also meine Aufsteigerliste.
Das Power-Ranking ist Regensburg,
Ulm, ja, Münster. Ulm, Münster.
Also ich sagen, Ulm hat halt schon in der dritten Liga sehr, sehr überzeugend gespielt. Münster hatte diese Rückrunde, wo die ja alles weggenagelt haben. Aber also Ulm eigentlich das ganze Jahr über konstant Tabellenführer gewesen fast, glaube ich.
Ja.
Auch recht doch am Anfang war ja Dresden-Regensburg vorne, dann ist ja Ulm irgendwann da hingekommen und hat es auch nicht mehr abgegeben. Und dann ja auch schon Wochen vorher aufgestiegen gefühlt. Ich bin gespannt, wie sie in den Spielstil halt transferieren können in die zweite Liga. Darauf kommt es halt an, ob man dann sagt, wir bleiben bei unseren Prinzipien, wir wollen unser Offensivspiel weiter fortführen. Das gleiche gilt auch für Münster. Oder wir machen jetzt hier ein bisschen konservativer, pragmatischer, versuchen hier erstmal sicher zu stehen und dann mal gucken, was wir vorne anrichten können. Darauf kommt es halt ein bisschen an für mich.
Ja. Auf was kommt es denn bei Braunschweig an?
Aufs System. Eintracht, Daniel Schenning gehen ins zweite Jahr. Erstmal Grüße an Hertel, den ich nicht mehr in Braunschweig sehen will, weil er uns jetzt verklagen will.
Braunschweig-Verbot.
Also der Mann versucht jetzt, also vielleicht ist das auch im rechtlichen Rahmen logisch und nachvollziehbar, er verklagt jetzt Eintracht noch auf ausstehende Punktprämie für 33 Punkte, die er nicht geholt hat, und für die Nicht-Abstiegsprämie.
Ja, wegen dem Nicht-Abstiegsprämie.
Der Typ macht 10 Spiele als Eintracht-Trainer, holt 5 Punkte, spielt katastrophal und will dann ja Profit aus dem Turnaround schaffen, den Daniel Schenning dann gemacht hat. Ich hoffe, es geht nicht durch, weil wenn es durchgeht, dann wird es mit Helgason eng und das wäre schade, weil wir haben jetzt, also können wir gleich reingehen zu Helgason, da sind wir in Verhandlung mit US Lecce und 500.000 geboten, 600.000 geboten, beides wurde abgelehnt. Der Spieler möchte gerne bleiben, aber ja gut, die Vereine müssen sich halt einigen. Und ich glaube, so langsam wird es halt echt schwierig.
Ja, würde ich zustimmen. Dennoch hat man sich, finde ich, auf dem Transfermarkt gut verstärkt. Man hat zwar viele Leistungsträger verloren, also vor allem ein Rondhorn Hoffmann, ein Kurucay, wo es nicht danach aussieht, als würde er noch irgendwelche Anstalten machen. Helgason momentan natürlich auch noch. Donko in Abstrichen. Griesbeck. Dann hat man aber auch, ich wollte gerade sagen, so ein paar Taschenfresser hat man loswerden können. Also Anthony Uja ist schade, ich mochte ihn immer, aber frisst hat auch Gehalt. Danilo Wiebe, der später einfach rausrotiert ist. Ihorst, Multop. Also man hat den Kader wirklich ausgedünnt und ausgemistet, was sehr, sehr gut ist. Und bis jetzt wirklich sinnvoll verstärkt. Ob man jetzt 3 Linksverteidiger braucht, weiß ich nicht, aber ja, warum nicht?
Ich muss sagen, ich bin erstmal sehr überzeugt von Benny Kessel, was er für Arbeit macht, weil das ist, glaube ich, die erste Transferperiode in meinem Leben, wo wir nicht im Juli mit 8 Spielern das Training anfangen und gleich früh eingetütet, auch immer 3 Jahresverträge gemacht. Man hat einen Gomez verlängert für 3 Jahre. Bei Philipp ist man, glaube ich, dran, könnte ich mir vorstellen, dass man da versucht, den zu verlängern. Das wirkt alles sehr mit Weitsicht. Dazu passen auch Transfers wie zum Beispiel Leon Herdes von der U17 von BVB, ist ein Torwart. Der wird natürlich jetzt noch keine Rolle spielen, aber in der Zukunft vielleicht mal. Ein weiterer Kandidat wäre da Max Marie von der U23 von Pauli für die 10. Gefällt mir sehr gut. Im Tor hat man jetzt so einen Zweikampf zwischen Tino Casali und Lennart Grill, den man von Osnabrück geholt hat. Ich würde gerne mal Casali sehen, bin ich ehrlich.
Ich auch. Ich habe mir das Testspiel gegen Basel angeguckt. Da hat er vielleicht auch einen schlechten Tag gehabt. Ich habe jetzt also noch nicht so viel sehen können von Casali. Mit dem Fuß war es ausbaufähig, aber auf der Linie ist er halt sehr, sehr gut. hat hier und da noch Probleme.
Ich habe immer das Pauli-Spiel im Kopf. Immer der ein Spiel gemacht letztes Jahr, wo Hoffmann krank war. Und das hat er sehr gut gemacht auf Pauli. Ja, Grill hat ja bei Osnabrück quasi den Stammplatz dann verloren.
Schwierige Saison.
Ja. Mhm. Weiß ich nicht. Ich sehe Casali ein bisschen vorne, glaube ich.
Ich auch. Ich denke, fußballerisch ist Lennart Grill wahrscheinlich besser. Ich meine, mit Osnabrück hatte man jetzt auch nicht den Verein, der auf fußballerische Ekstase setzt. Muss man leider so sagen, aber...
Tun wir das?
Weiß ich ja, nicht. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich glaube schon, dass wir mehr den Ball haben wollen, dass wir nicht mehr diesen Pragmatismus-Fußball spielen wollen. Das zeigt ja auch beispielsweise einfach, dass Daniel Schelling sagt, pass auf, Fünferkette schön und gut, aber ich möchte auch einfach variabel sein. Hat seinen 4-3-3 wieder ausgepackt, mit dem er, ja, ich sag mal, längere Zeit Erfolg hatte. Und ich bin sehr gespannt. Man hat sich echt, echt gut verstärkt. Leon Babel für links, der jetzt noch nicht mittrainieren konnte. Sven Köhler für die 6, von dem ich super, super viel halte. Offensiv ein bisschen Gamble. Da fehlt mir noch dieses ganz kaltschnäuzige. Aber ich glaube, dass das doch ein ganz guter Mix ist und dass die Mannschaft da doch sehr, sehr gut zusammengestellt wurde. Vielleicht noch ein Innenverteidiger für halt Kurucay, der abgegangen ist. Aber da ist man ja vorher auch schon dran an einem Salzburger.
Ja, ich muss sagen, das Gerücht gibt es natürlich. Für die Innenverteidigung hat man noch geholt von Dynamo Kevin Ehlers. Ich denke mal, der wird erstmal als Rotationsspieler eingeplant sein.
Glaube ich auch.
Dann, was hat man noch geholt? Fabio Di Michele Sanchez von Saarbrücken für die Außenverteidigerposition. Ich glaube, er kann beide Seiten. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Dann noch Sanusi Bar von RB, ein ganz junger Spieler. Sidney Rebiger von Frankfurt, von der U23 für die 8. Bin ich mal gespannt, was der für eine Rolle spielen wird.
Und das ist halt das Geile. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so ein Talent haben, was wirklich verbrieft ist. Also Sanusi Bar beispielsweise gilt schon als Rechtsverteidiger-Talent. Ist auch, ich sag mal, schon ein bisschen hoch gehandelt. Dass wir den kriegen, ist super. Und das gleiche bei Sidney Rebiger. Der ist von Fürth abgewandert, hat es bei Frankfurt nicht geschafft. Und natürlich ist das jetzt ein kleines Risiko, was man geht, weil er bis jetzt im Profifußball wenig gezeigt hat. Aber 19-Jährigen fest zu verpflichten, kann meistens nur gut sein.
Aber ich glaube, das Risiko ist halt überschaubar, weil wir haben keine Ablöse bezahlt. Ja. Er wird auch noch nicht das Riesengehalt kriegen. Ich glaube, das muss man auch einfach mal machen. Und wenn man das mal positiv denkt, kannst du damit Gewinn verkaufen vielleicht. Vorne ist noch Neuzugänge dazugekommen, Levente Szabo von
Szabo.
Von Dias Győri oder so aus Ungarn. Es ist ein Stürmer, der uns nochmal ein bisschen eine andere Komponente gibt, neben Gomez und Philipp, der da ein bisschen mehr körperliche Präsenz und Größe reinbringt. Und dann haben wir noch vor allem fürs 4-3-3, glaube ich, sehr interessant, Christian Conte von Osnabrück geholt, der ja super schnell ist, im 1 gegen 1 gut, Abschluss und Entscheidungsfindung ausbaufähig, aber auf den freue ich mich auch.
Ja, also man hat, ich finde einen sehr, sehr guten Mix, also es reicht wahrscheinlich nicht für ganz oben, auch weil viele Spieler noch, ja natürlich nicht, auch einfach noch nicht am Ende ihres Schaffens sind oder voll ausgebildet, sondern da geht es halt noch höher, bei beispielsweise ein Sidney Rebiger oder ein Sanusi Bar. Aber doch habe ich ein recht gutes Gefühl, dass das eine hoffentlich recht entspannte Saison wird.
Ich bin auch leicht positiv euphorisch auf jeden Fall, was mir halt ganz gut gefällt. Erstmal die Transferphase, jetzt wie es gelaufen ist alles, das wirkte auch.
Ja.
Also wir sind ja die Chaos-Transferphasen von Peter Vollmann noch gewöhnt, wo man dann irgendeine Urlaubsbekanntschaft oder irgendein Testspiel und dann holt man auf einmal irgendwen, den man gar nicht kennt. Und ich glaube, das ist hier alles sehr mit Weitsicht gemacht worden. Ich hoffe, dass wir da, ja, ich denke mal so, ich möchte schon irgendwie mal im Profitopf landen im DFB-Pokal, also mindestens Platz 14. Ich würde mir so über also 11 bis 13 fände ich schon echt cool, wenn das klappen würde. Aber muss mal gucken, wie es hinhaut. Ich finde auch allgemein gerade, der Verein macht vieles richtig, auch so Social-Media-Abteilung und so ein Kram, so das Drumherum.
Macht viel richtig.
Es macht wieder Bock. Es macht einfach wieder Bock gerade.
Es wird auch sehr nahbar gemacht. Also ich bin ja auch Fan von dieser Frage der Woche oder einfach dieser kleine tägliche Recap da im Trainingslager, was man da hatte. Ist einfach Sachen, die man sonst nicht mitbekommt, die aber einfach
die andere Vereine sind, weil, auch einfach schon haben.
Genau.
Das haben wir jetzt endlich mal nachgezogen. Genau, also könnte eine gute Saison werden. Ich freue mich.
Zum Trainingslager. Es gibt ja immer so Teambuilding-Maßnahmen, ne?
Ja.
Also Wildwasser-Rafting, SEK-Einsatz, was weiß ich.
Kletterpark,
und
auch
ich,
so ein Ding.
Auch witzig. Ich habe die ideale Teambuilding-Maßnahme gefunden, was Geschick, Kraft, Teamgeist und wie heißt es denn, so Abklärung, Kommunikation, perfekt ineinander verbindet, umziehen. Ich habe es heute wieder gemerkt, ich hab einen Kühlschrank getragen und da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, das ist die perfekte Maßnahme für Leistungssportler. Lass mal 25 Mann umziehen.
Ich stelle mir die Suchanfrage ganz lustig vor. Wir, Eintracht Braunschweig, suchen
Leute, die umziehen.
Suchen Leute, die umziehen. Mindestens ins dritte Stockwerk.
Oder so ein Fake-Umzug. Einfach mal so von der Weststadt ab ins Östliche.
Das ist so bescheuert.
Ihr habt einen Twingo und zwei Polos, macht was damit.
Und jeder kriegt drei Brötchen.
Ja. Da muss aber gehaushaltet werden.
Boah, das also klingt so nach so einem richtigen Oldschool-Coach irgendwie.
Also Felix Magath. Oldschool
arbeitet. Ja, genau, das wäre der erste Name, der mir so einfallen würde. Oder Friedhelm Funkel wäre auch so. Friedhelm Funkel hätte ich auch zugetraut. Hey,
weißt du, wer das machen könnte? Steffen Baumgart.
Ja.
Der schickt dir auch mal in eine vierstöckige Altbauwohnung.
Was für ein Scheiß. Wie kommt man auf sowas? Ich glaube, genau. Können wir abschließen, Eintracht bis jetzt, oder? Haben wir.
Ja.
Perfekt. Dann haben wir noch 5 Teams. Oh, zeitlich bisschen gucken, wo wir bleiben. Aber jetzt, glaube ich, geht es ein bisschen schneller, weil jetzt kommen, da kennen wir uns jetzt auch aus. Magdeburg ist das nächste. Christian Titz wird wieder sein 4-3-3 auspacken, denke ich. Abgänge hat man El Fadli zu
3-4-3.
3-4-3. Das habe ich mich mit 4-3-3 aufgeschrieben. Keine Ahnung warum. El Fadli, ist 3-4-3, hast du recht. El Fadli hat man wenigstens Geld für bekommen, 800.000, geht zum HSV, Schuler geht zu Hertha, Bell zu Eintracht, Condé ist zu Heerenveen gegangen und Castaños ist auch weg, das sind so die namhafteren Abgänge. Auf der Zugangsseite hat man von Wiesbaden einen Matthiesen geholt für die Innenverteidigung. Dann noch Pierre Najombe von Köln, U23 für die Abwehr, junger Spieler. Dann haben wir noch Lubambu Musonda von Silkeborg IF, 29 Jahre, auch für die Abwehr. Also vorne Robert Leipertz hat man, Philipp Hercher hat man geholt, El Zain von Sandhausen und Martin wahrscheinlich ausgesprochen, Kars von Helmund Sport, ist im Sturm. Helmund Sport klingt wie so ein Luxemburg-Verein.
Ja.
Helmund Sport, was ist das?
Da könnte Ryan Philipp herkommen, der da 75 Scorer gemacht hat.
Kennst du FC Hegelmann? Von, ich glaube, irgendwo im Baltikum ist der Verein. Die haben mal so Conference League gespielt, glaube ich.
Ach du Scheiße.
FC Hegelmann.
Ich finde, das ist ja auch immer die Sheriff Tiraspol, das ja eine Tankfirma ist, glaube ich.
Ja, das ist dieser eine Konzern, dem da irgendwie halb Transnistrien gehört, dieser Teil von Moldawien, der sich unabhängig machen will.
Das ist schon verrückt, was es gibt. Ich kann Magdeburg bis jetzt noch nicht ganz greifen. Also, was ich gut finde, man hat sich namhaft in der Innenverteidigung verstärkt. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass Mathissen auch mit dem Ballbesitzfußball von Titz klarkommt und auch einfach nochmal eine andere Komponente, eine richtige Bulligkeit damit reinbringt. Und dann ist es auch, man hat Zweitliga-Erfahrungen geholt, Leipertz und Hercher. Hercher habe ich schon vergessen, dass der bei Lautern immer noch unter Vertrag stand. Also den hat man leider wenig gesehen. Leipertz in dieser Saison auch ein bisschen hinten runtergefallen. Man ist vorne sehr aufgebläht, finde ich.
Das finde ich auch.
Also man hat Artig, Cheka, Ito. Dann natürlich Hercher, Leipertz, Ito, Zane kann auf der 10 spielen, Falco Michi kann auf der 10 spielen, man hat einen Farbesteller spielen kann, Amaechi.
Cheka, hast du Cheka schon?
Teixeira? Cheka hatte ich schon.
Teixeira,
also
El Kars hast du jetzt auch noch zugeholt.
Ja, genau.
Also, ich sehe es auch so.
Da vielleicht ein bisschen ausdünnen.
Ja, Ahmed Aslan. auch noch.
Immer noch da, ist er, glaube ich, so auf Abgangsseite Richtung Hafenstraße.
Ja, ist das so? Von dem Gerücht weiß ich noch nichts. Genau, hinten würde ich dann sagen, stellt sich eigentlich ganz gut auf mit Mathiesen, Tobias Müller, Daniel Heber und Andy Hoti. Hat man da eigentlich ganz gute Leute für eine Dreierkette auf jeden Fall. Auch ja, die Flügelverteidigung mit Herbert Bockhorn auf rechts ist auf jeden Fall gut. Da hat man da mit Eldin Sogovic noch ein Backup. Najomb auch und auf der anderen Seite Lubambo Musonda, der Neuzugang, denke ich, wird da auch direkt gleich eine tragende Rolle übernehmen. Und ja,
also, Mittelfeld ist die Frage, ne?
Ja, ich weiß halt nicht. Es wird halt wieder Magdeburg-Fußball sein. Und letztes Jahr hat er mich gar nicht abgeholt.
Nee.
Weil ich bin mit Erwartungen reingegangen in die Saison für Magdeburg. Obere Tabellenhälfte war ich mir sicher.
Ja, man hat ja einen Gnacker gehalten. Oder er ist ja noch da. Aber wen stellt man daneben? Herrn Kuri kann diese 6 spielen. Hugo Ne hat immer mal Innenverteidigung 6 gespielt. Krempiki ist auch eher so ein Zehner.
Leipert ist auch eher offensiv denkend.
Ja, also.
Also eigentlich würde man vorne nochmal, ich sag mal, 3 fast schon abgeben. Bei der Menge, die wir gerade aufgezählt haben. Und dafür halt einfach nochmal einen Sechser holen vielleicht.
Ja, da hätte man auf jeden Fall wieder Geld. Ich denke mal, offensiv, Barisch-artig gesetzt, das sollte klar sein. Dann, boah, keine Ahnung, wer auf die rechte Seite kommt. Das ist wirklich einfach Tagesgefühl abhängig. Das ist ja, also das ist ja auch ein bisschen was Positives, dass Magdeburg einfach unberechenbar ist, offensiv.
Ja.
Martin Kaas, auch nicht dieser klassische Neuner. Also er ist jetzt keine 1,90 Lampe, sondern 1,83. Kann auch ins Offensivspiel eingebunden werden. Ich habe damals im Shopping-Guide für Magdeburg in der Winterpause habe ich Sinan Kavainer, der ein ähnlicher Spielertyp ist wie Kaas. Mhm. Wo ich meinte, er passt ganz gut. Und so sehe ich Kaas auch. Ist halt die Frage, gut, er hat jetzt 25 Scorer letzte Saison gemacht in der zweiten holländischen, aber wie
ist das
kalt Niveau? Ist der vorm Tor? Oder genau.
Das ist halt die Frage. Also vorne, also du kannst wirklich tagesformabhängig machen, wen du aufstellst. Du kannst da wirklich ohne großen Qualitätsverlust auch wechseln, zum Beispiel einen Teixeira oder einen Chekan, Ito, Artik, kannst du schon gut durchtauschen. Ich sehe Magdeburg eigentlich ungefähr, ich sehe sie nicht in der oberen Tabellenhälfte, glaube ich. Ich sehe sie wieder so zwischen da, wo ich mit Eintracht gern hinwollen würde, 11, 13.
Ja, ich finde schon, dass man bessere Spieler verloren hat, als bis man jetzt geholt hat. Mhm. Deswegen sehe ich sie noch ein bisschen weiter unten. Also ich sehe sie so 12 bis 14 so. Weil ich...
Ja gut, ach, ich 13, kann 12, 14, wenn du das nicht dein Ernst jetzt.
Ja, aber ich vom Gefühl her sehe ich Magdeburg momentan noch ein bisschen schwächer, weil ich einfach auch nicht mehr glaube, dass der Titz-Fußball nochmal Früchte trägt.
Ja. Ich würde es Magdeburg wünschen, aber ich sehe es auch gerade noch nicht. Von daher, gut. Ich glaube, da haben wir jetzt aber auch genug rumgerätselt, wie es werden könnte. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter auf den Betzenberg nach Kaiserslautern. Die haben nämlich einen neuen Trainer, Markus Anfang. Ist bekannt
für Neuanfang.
Ja, super. Ist bekannt für einen aktiven Spielstil, hat ein offensives 4-3-3 häufig praktiziert. Mhm. Erstmal auf der Abgangsseite hat man Julian Nihus, der wehtut, der nach Heidenheim geht. Kevin Kraus, auch, ich glaube, mehrere Jahre jetzt in der Verteidigung da Stamm gespielt. Wird man auch merken, Hercher zum FCM, die Puchatschleie ist geendet, die tut richtig weh.
Die tut extrem weh. Man hat einen Florian Kleinhanser dafür geholt, den ich in einer ähnlichen Qualität sehe, aber so wie Puchac also nicht die offensive Qualität, die Puchac hatte. Also er ist ja auch für die ganzen Standards und so dann zuständig gewesen. Sehe ich Kleinhanser noch nicht ganz, aber kann er reinwachsen.
Genau. Neuzugänge können wir damit auch ansprechen, also es ist recht überschaubar, es sind 5 an der Zahl, es ist einmal für hinten hat man auch seine Schwachstelle erkannt, also das war letztes Jahr katastrophal, vorne war es ja eigentlich gut, hinten halt schlecht, da hat man Luka Sirch von Lok Leipzig geholt für die Innenverteidigung, muss man gucken, wie es vom Niveau her packt, Jannis Heuer ist da schon ein bisschen gestanden, mit 24 Jahren von Paderborn, denke ich, ganz guter Fit. Dann hat man für links von Osnabrück halt Kleinhansel geholt. Damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Das ist ein Spieler, der dir solide Zweitliga-Qualität gibt. Auch noch ein bisschen Potenzial hat mit 23 Jahren. Dann Erik Wegesser auch auf links von Nürnberg geholt. Mhm. Ich dachte, Wegesser wäre viel jünger. Der 27, ich dachte, der wäre
27, ne?
Ich dachte, der wäre 21 oder so.
Nee. Ich kenne den, also man hört den schon so oft, deswegen wusste ich, dass er irgendwo im mittleren 20er-Bereich ist, aber 27 hat mich ein bisschen überrascht. Ja, und dann offensiv, ja, Yannick Mause, eine Saison dritte Liga bei Ingolstadt, sehr erfolgreich gewesen. Man hat sich eigentlich sehr gut verstärkt, weil man die Planstellen, die man offen hatte, geschlossen hat. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt noch viel aktiv werden wird, sondern eher darauf reagiert, was man noch auf Abgangsseite zu verschmerzen hat. Yannick Mause, das war so das große Problem, was man hatte. Ach ja, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und dann war dahinter ja ein Hanslik, der ein ganz anderer Stürmertyp ist. Oder man muss es irgendwie auffangen mit zwei Spitzen. Yannick Mause fällt da genau in dem Bereich, wo man ihn haben möchte. Und ich sehe Lautern, wenn das mit Markus Anfang so klappt, wie es soll. Bin noch nicht ganz überzeugt vom Trainer, aber ich habe da doch ein recht gutes Gefühl. Ich denke mal, für ganz oben reicht es noch nicht, aber ein guter Mittelfeldplatz sollte drinne sein.
Ja, denke ich auch. Also wenn man sich das mal aufmalt, das 4-3-3, hat man Jule Kral im Tor, denke ich, gesetzt. Dann in Verteidigung ist man gut aufgestellt mit Boris Tomiak, Jan Elvedi, Alma Mitoré und Janis Heuer. Ich denke mal, da kann man jeden spielen lassen, ohne große Angst zu haben. Links Kleinhansel, rechts Ronstadt, da hat man Zimmer dann noch als Backup. Wegesser sich erstmal auf der Bank. Dann, ich finde das Mittelfeld ganz gut. Also man könnte wirklich Philipp Karloc zum Beispiel auf die 6 packen, hätte man nach Remo als Backup und für die 10, also so eine 8 und 10, Raschel und Ritter, ist auf jeden Fall spielerisch gut. Und vorne vorne Ache ist klar und die Flügel besetzt man dann halt mit Opoku und Redondo oder Tachi. Halt, sind schnelle Leute. Werden Ache gut füttern. Das wirkt schon echt rund, finde ich.
Ja, man arbeitet sehr ruhig.
Wenn man das mal zum Beispiel mit Schalke oder so vergleicht. Oder auch mit uns vielleicht, mit Abstrichen. Aber der Kader, also die Mannschaft, die wird sofort eingespielt sein, glaube ich. Die brauchen nicht lang.
Ja, ich meine, die haben ja auch rein von der Grundformation ist da ja eigentlich niemand Neues drin außer Kleinhansel.
Ja.
Nicht unbedingt.
Also, Janis Heuer vielleicht. Aber gut, ein Innenverteidiger spielt seine Innenverteidigung. Also,
genau.
Das wird er schon hinkriegen.
Also, Lautern sehe ich auch. Ich glaube, das wird eine recht ruhige Saison.
Ich sage auch stabiler als letztes Jahr. Weil ich glaube, dass sie ihre Defensive ein bisschen in den Griff bekommen werden und dann, ja, muss man gucken, ob Ache bleibt. Aber wenn Ache wegfällt, dann sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Aber wenn der bleibt und halbwegs fit ist, dann ist es schon gut.
Hätte Ache 34 Spiele gemacht, wäre der schon weg.
Ja, da bin ich auch sicher. Hätte er nämlich auch
seine 25 gehabt. Ich glaube, da gehen viele gerade einfach auf Vorsicht wegen den ganzen Verletzungen.
Ja, gut, dann haben wir noch drei oder vier über, ne?
Mhm.
Ja. Nürnberg ist der nächste. Dein Lieblingsteam.
Ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, wenn ich an Nürnberg denke. Man hat sich mit Klose auf der Trainerbank verstärkt. Man holt viele Talente momentan, wo man noch nicht ganz weiß, wie die jetzt sich in der zweiten Liga etablieren werden. Man hat Can Usun verloren, man hat einen Nathaniel Brown verloren, man hat auch einen Kai Klaus verloren. Man hat so die Leute verloren, die die Nürnberg so durch die Saison geschleppt haben. Ja. Und das muss man jetzt irgendwie versuchen aufzufangen.
Genau, Abgänge natürlich der türkische Arda Güler. Can Usun ist weg. Die anderen hast du angesprochen. Das Hangbo-Desaster ist beendet, das ist auch gut so. das war ja gar nichts. Zugänge, wen haben wir da? Wir haben Michael Kukuka fürs Tor von AS Trancy oder so. Ich glaube, es ist französisch. 22 Jahre alt, 250k Marktwert. Da steht man jetzt halt mit Jan Reichert, Matenia und Kukuka. Also, das holt mich nicht ab, sage ich ehrlich.
Ich denke mal, es wird Jan Reichert machen.
Das glaube ich auch, aber es holt mich nicht ab.
Eingewächst. Ich traue ihm schon eine ganz solide Saison zu, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist jetzt nicht der Name, den man unbedingt lesen möchte.
Ja, vielleicht belehrt er mich auch eines Besseren. Aber
also die Nürnberger sind, glaube ich, recht überzeugt von Jan Reichert, auch weil er aus der eigenen Jugend kommt.
Ja, ja.
Aber
gut. Ja. Gut, das kann sein. Dann hat man sich links hinten verstärkt mit Danilo Soares von Bochum. Aber ist halt schon mit 32 jetzt auch in einem gehobenen Fußballeralter, muss man mal gucken. Finde ich ein sehr guter Transfer, Kaspar Jander vom MSV Duisburg fürs Mittelfeld,
war,
21 Jahre.
War ja schon im Winter durch, ne?
Ja, aber ist jetzt dann halt dabei.
Ja, im Sommer gewechselt.
Und dann hat man auch Talent halt, ne? Also Raphael Lubach, U19 BVB für die 6. Michael Sevcik von Sparta Prag für die 10, 21 Jahre alt. Dann ein bisschen gestandener Florian Pick von Heidenheim fürs linke Mittelfeld. Und vorne, auf den bin ich gespannt, Stefanos Tsimas von PAOK Thessaloniki, 18 Jahre, ist beidfüßig, 1,86 groß, ist glaube ich aber erst nur eine Laie.
Wenn ich richtig sehe. Kann sein. Da ist aber auch wieder, man holt Talente und man sagt ja immer, ausländische Spieler brauchen so ein halbes Jahr bis Jahr, um sich zu akklimatisieren. Wenn er noch jünger ist, dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger, und die Probleme könnte ich mir bei dem Griechen und wie ist der andere? Cevcik?
Cevcik, ja. Wird
so ein Tscheche sein, bisschen vorstellen.
Ich, ne? Ja.
Ja.
Ja gut, Nürnberg, Tschechien, klar, es ist gar nicht so weit weg, oder? Aber trotzdem ist es natürlich ein neues Land, neue Sprache.
Aber das ist
schon
auch eine andere Qualität nochmal. Also
ja, die zweite Liga ist besser als die tschechische.
Ich bin gespannt. Offensiv ist man wirklich jung aufgestellt. Man hat wenig Zweitliga-Erfahrung, weil man viel von Erfahrung spricht, immer nicht diesen klassischen Knipser, sondern halt wirklich viel, viel junge Leute, die da vorne rumlaufen. Man versucht, Usun wirklich auf mehrere Schultern zu verteilen. Was mich noch ein bisschen stutzig macht, ist, dass man die Problemstelle schlechthin bis jetzt noch nicht behoben hat. Rein kadertechnisch, transfertechnisch, nämlich die Defensive. Da sehe ich ein großes Manko, und Miro Klose war jetzt auch nicht für seine überragende Defensivkünste bekannt.
Ich bin auch also defensiv sieht so aus, dass man für die IV Jelcat, der für mich gesetzt ist, dann hat man einen Janis Horn und dann als Backup würde ich sagen Gülen und Marquez. Ich muss halt sagen, also und außen kann man noch machen Jamra und Valentini als Backup, Hofmann gibt es noch als Backup, und ja, links würde ich sagen Handwerker würde ich den Vorzug geben vor Soares sogar. Aber ich muss halt gucken, mit Klose sind sie auf jeden Fall ein Risiko eingegangen, sag ich mal so. Ich glaube, also Klose hat sich jetzt noch nirgendwo nachhaltig bewiesen. Nürnberg ist jetzt auch kein leichter Verein, den man so in der Darstellung zu handeln hat. Also da ist ja schon auch Druck drauf, auch von der Fanseite, von Medienseite. Und wenn dann vorne ein bisschen Ladehemmung ist, es hinten vielleicht nicht ganz so gut klappt, wenn Jelch, muss ja nicht sein, aber vielleicht ein 17-Jähriger hat auch mal Leistungsschwankungen vielleicht, dann kann das auch schnell in eine falsche Richtung laufen.
Ja, stimme ich dir komplett zu. Ich bin wirklich gespannt auf Klose, ich bin auch gespannt auf Nürnberg. Bis jetzt habe ich nicht die größten Hoffnungen drin.
Also,
muss ich ehrlich sagen.
Könnt ihr schon mal euren Schein mal fertig machen? Nürnberg steigt auf, weil wir machen wieder. Also, Nürnberg ist unser Holstein Kiel. Nur, dass Holstein Kiel wahrscheinlich doch bessere Qualität hatte.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ich
sehe. Hat man aber wahrscheinlich vor der Saison auch nicht gesagt.
Nein, haben wir natürlich nicht gesagt. Wir haben gesagt, die steigen ab, aber sind ja aufgestiegen.
Oh Mann. Das ist ja dann. Das ist ja dann für die Prognose, wer ab- und aufsteigt. Da können wir uns dann ja schön in die Nässe setzen. Nürnberg besprochen. Jetzt kommt Schalke?
Elversberg ist eigentlich recht schnell gemacht, glaube ich, weil viel ist nicht passiert. Man hat, ich sag mal, Abgänge. Paul Wanner, der.
Nichts passiert.
Ja, Paul Wanner, der tut weh, aber den Rest so, ich sag mal, Jakobsen, Konrad, Correa, Coffey, das ist so alles diese Schublade. Entweder zu alt oder zu oft verletzt oder hat einfach die Qualität für die zweite Liga nicht. Von daher ist man so ein bisschen ballastlos geworden. Und dann hat man so boah, so Elversberg-Transfers gemacht, finde ich. Also so stelle ich mir Elversberg-Transfers halt vor. Elias Baum von Frankfurt für die Abwehr ausgeliehen. Ist ein Rechtsverteidiger, 18 Jahre. Dann Philemon Gieriski hier. Frag mich nicht, wie man es ausspricht. Von SGV Freiburg fürs Mittelfeld, also für den rechten Flügel. Also, das sind Elversberg-Transfers. Ja, Frederik Schmal.
Ulm, Elversberg.
Ja, und das wird, weißt du, die sind Frederik Schmal, Mittelfeld, U23, also aus der U23 von Hoffenheim, ja. 21 Jahre, der macht dann auch einfach 10 Assist. Glaube ich.
Ja,
und bin ich überzeugt.
Und weißt du, was ich noch besser finde? Das kriegt wieder kein Mensch mit.
Genau.
Das ist stark. Das kann doch nicht sein, dass sich kein Arsch für Rochitsch, Schnellbacher oder Feil interessiert.
Das verstehe ich auch nicht.
Die fallen einfach so unter das Raster, wo die eine echt, echt solide Zweitligasaison gespielt haben. Also was mir aufgefallen ist.
Understatement. Ich fand die richtig stark letztes Jahr. Für das, was ich ihnen zugetraut habe.
Ja, was mir aufgefallen ist, sehr kleiner Kader, 24 Mann bis jetzt nur da. Und davon 3 Torhüter. Ich habe mir aufgeschrieben, die können nicht mal ein 11 gegen 11 spielen. Da muss dann U19 raushelfen oder Trainer macht mit.
Na stimmt. Ja, doch können sie, klar. Du nee. Hast, doch, wenn du 24 hast. Man hat
3 Torhüter.
Ja, aber dann brauchst du noch 20 Leute. Dann hast du 21 Spieler und 20. Also, wenn
stimmt.
Einer darf sich verletzen. Mehr darf nicht passieren. Ja, es ist dünn, aber dünn ist auch nicht immer schlecht. Bestes Beispiel ist ja auch zum Beispiel Düsseldorf gewesen letztes Jahr.
Ja, stimmt.
Es wird wahrscheinlich wieder aufs 4-4-2 hinauslaufen, was Horst Steffen gerne spielt. Tor ist Christoph gesetzt, hat eine sehr starke Saison gespielt, wird das auch nächstes Jahr tun. Innenverteidigung ist für mich Jäkel und Sickinger und dahinter hätte ich Lejoncourt und Pinkert.
Ich sehe Lejoncourt, glaube ich, sogar in der Startelf.
Echt?
Ah. Hat die Rückrunde ganz gut gespielt. Aber
ja,
kommt ja immer drauf an.
Ist so ein bisschen auch, wer verletzt ist, wer gesperrt ist, wer gerade performt.
Ja, ja.
Rechtsverteidiger Elias Baum ist da als einziger gelistet. Plus X, da würde ich auf jeden Fall nochmal nachlegen. Und Linksverteidiger wird wieder Neubauer machen mit Arne Sicker als Rotationsspieler. Dann die Doppel-6 ist für mich Robin Fellhauer und Semi Şahin. Und dahinter hätte man dann Dürholz. Man könnte auch eine andere Variante spielen, wenn man zum Beispiel Paul Stock auf die 10 setzt und da vorne dann eine Dreierreihe aus Rochel, Schnellbacher und Manuel Feil zum Beispiel. Also so ein 4-3-3 oder ein 4-1-3-2.
4-2-3-1.
4-1-3-2. Ich bin durcheinander. 4-2-3-1 kann man auch spielen. Ja.
Stock ist ja, glaube ich, auch gelernter Zehner. Ich bin gespannt, wie sie die Offensive dann zusammenstellen. Also ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wieder Yannick Rochelt, Fall und Schnellbacher da vorne rumtollen. Es wird sich nicht viel verändern an der Startelf. Es wird, denke ich mal, darauf hinauslaufen, dass man sagt, never change a running system und dieses dann immer mal mit so ein paar Planstellen nochmal auffüllen. Ich sehe da eine recht ruhige Saison sogar.
Ich auch und ich habe ein bisschen das, was wir bei Lautern schon gesagt haben, die Truppe kennt sich, die ist eingespielt, da muss ich nichts neu finden. Ja. Die trainieren auch alle jetzt schon die Vorbereitung mit, was auch mal ein Vorteil ist. Ich sehe Elversberg auch recht gut aufgestellt eigentlich. Elversberg finde ich eigentlich ganz cool mittlerweile. Am Anfang konnte ich mit denen überhaupt nichts anfangen, aber mittlerweile so denke ich mir, ja, macht euer Ding, ihr macht's gut.
Kann man das zum nächsten Verein auch sagen? Zum FC Schalke 04?
Ja, also ich würde schon sagen, dass man mit Ben Manga jemanden hat als Kaderplaner, der es wirklich ernst meint, auch mal ein bisschen was umzudrehen. Und mit Karel Geratz hat man einen fähigen Trainer, würde ich auf jeden Fall sagen, der 3-5-2 wahrscheinlich spielen will. Man hat auf jeden Fall fähige Leute geholt. Also Ron Torben Hoffmann wird das gut machen, da bin ich auch überzeugt. Donkor, wenn er seine Konzentrationsschwächen in der Defensive abstellt, ist er auf jeden Fall ein Gewinn. Wenn man das mit vorher vergleicht, mit Brunner oder Herr Mürken, ist er noch da. Dann hätte man für die Rechtsverteidigung Adrian Gantenbein geholt, von Winterthur, 23 Jahre alt. Und dann freue ich mich hinten auch auf die Inski-Innenverteidigung mit Kaminski und Wasinski.
Das wird gut.
Ja. Wasinski von KV Kortrijk, 20 Jahre jung. Und dann auf den, ich freue mich, ich bin jetzt schon Fan, ich hab ihn noch gar nicht gesehen, ich bin aber jetzt schon Fan, Felipe Sanchez, Abwehr ja. von Gimnasia y Esgrima de la Plata aus Argentinien, 20 Jahre jung, 800.000 Marktwert, ist ein Innenverteidiger und ist Linksfuß. Das ist perfekt für eine Dreierkette. Das ist geil. Top. Ich habe richtig Bock auf den. Freue mich jetzt schon.
Ich dachte mir fast, dass du ihn mitbringst. Ich anfange
einfach auch mal Lob an die Scouting-Abteilung, ja. da mal zu suchen auch. Das finde ich einfach auch, gut. Ja.
Das ist wirklich gut. Man hat einen recht großen Umbruch hinter sich. Also man hat viele, viele Spieler verloren. Ganz vorne natürlich Keke Top, Oedra Ogo, Terodde. Also man hat da Marius Leute
Müller. Mit
viel, Marius Müller natürlich, viele Leute, die Leistungsträger waren oder einfach sehr, sehr wichtig waren, auch für das Gefühl Schalke.
Ich glaube, Terodde war auch so einer.
Ja, ja.
Ja.
Da konnte man das aber, ich finde, ganz gut wegmoderieren. Also ich finde, man hat die Verluste gut auffangen können. Ich hatte anfangs echt ein bisschen Angst, weil es wurde Donko vorgestellt. Dann wurde Rondhorn Hoffmann vorgestellt und dann Yannick Bachmann. Und da hatte ich echt Angst, so ist das jetzt schon zu viel Zweitliga-Qualität? Also, dass man sich zu viel Zweitliga-Qualität reinholt, weil. Das ist
zu Mittelmaß.
Genau.
Also, Hoffmann ist für mich absolut überdurchschnittlich für die Zweitliga. Also, den hätte ich ja eigentlich in der Bundesliga schon gesehen dieses Jahr. Bachmann und Donko, ja, muss man gucken. Sonst haben sie noch Armin Younes aus der Vereinslosigkeit geholt. Da muss man halt mal gucken, ne? Ist jetzt 30 Offensivspieler, kann auf jeden Fall, wenn er funktioniert, helfen. Und dann bin ich auch noch auf Musa Sylla gespannt von PAOFC. Sturm, der, 24 Jahre, 2,5 Millionen der, Marktwert.
Der knipst auch schon ganz ordentlich in den Testspielen. Ich bin allgemein gespannt auf das System. Ich denke, es wird auf den Doppelsturm hinauslaufen, mit viel Tempo. Ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen bei Lassme.
Ja, ich auch.
Ich könnte mir vorstellen, dass man es macht, Silla und Karaman in den Sturm.
Karaman, ist es,
und dahinter,
ist es safe, dass er bleibt?
Ja, der ist safe und der ist ja, glaube ich, auch als Kapitän gehandelt, soweit ich weiß.
Okay, gut.
Also er hat sich ja gegen das Angebot aus, was war denn das, Moskau?
Verständlich.
Donetsk?
Donetsk ist aber Ukraine.
Ja, ich weiß aber nicht, von wem das kam, das Angebot. Hat sich dagegen entschieden, hat sich auch zu Schalke bekannt. Also das ist recht sicher, dass er bleibt. Offensiv fehlt mir halt noch, weil ich halt Fan davon bin, man braucht es vielleicht auch gar nicht, dieser bullige Stürmer.
Weil Lassme ist, der bringt ja auch eine Bulligkeit mit.
Ja, aber Lassme,
Lassme ist
kann halt dir keinen Ball abtropfen lassen.
Genau, Lassme ist halt viel schnell und ansonsten eher Holz.
Lassme ist der große, starke Bruder von Conte. Also viel schnell und wenig Ertrag.
Ja, finde ich im Vergleich jetzt passend. Ich bin, also Silla muss mal gucken, wie der wird vielleicht. Ich sehe zum, also Aufstellung sehe ich Hoffmann auf jeden Fall im Tor. Und dann Felipe Sanchez, ich habe Bock. Auf der linken Innenverteidigerposition Kalas, Kaminski oder Wasinski. Dann die anderen beiden Positionen. Donkor auf links, rechts Mehmet Aydin oder Gantenbein. Das Zentrum finde ich gut. Schallenberg, Seguin, Bachmann, vielleicht noch Tempelmann mal rein. Ist okay. Und vorne hätte man Karaman, Silla und Lassme oder vielleicht auch Karaman auf der 10.
Vielleicht auch bei jedem dir, kam ja von den Dosen. Bleibt alles abzuwarten. Ich bin sehr, sehr fickerig auf Schalke. Was ich da noch sehe, dass es ein paar Spiele braucht, um sich einzuspielen. Vor Schalke allem,
ist wie ein schlechter Schüler, der wird nicht rechtzeitig fertig. Weißt du?
Ja.
Der ist so, die Klausur ist in 3 Tagen und es steht nichts. Also steht ein bisschen was, aber...
Ja, ich habe das Gefühl, er schreibt zu viel. Okay, er könnte schon mit Aufgabe 3 fertig sein, er schreibt aber immer noch.
Das war also,
den kaufen wir noch und den holen wir uns noch.
Magdeburg
und
schreibt zu viel.
Ach, scheiße, es geht schon los.
Magdeburg holt sich im Abi 3 neue Bögen, weil es nicht reicht.
Ja, stimmt.
Ja, stimmt, irgendwie so fühlt es sich an.
Nee, aber ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich mir vorgestellt habe, linke Seite, Felipe Sanchez überragend, aber jetzt stellen wir da mal einen Kaminski hin. Dann links Donkor, linker Achter, Bachmann und da von links auf dem Flügel Lassmer. Also tut mir leid, kannst du keinen Fußball mitspielen. Also Lassmer und Donkor schicken sich gegenseitig in den Raum und Bachmann und Kaminski treten alles weg, was da über die Mittellinie also kommt.
Für Lassmer und Donkor müsste der Platz 40 Meter länger sein, dann wäre es gut. Der Platz ist einfach zu kurz.
Aber nur die linke Seite, die ist aber so 100 Meter breiter.
Ja, du brauchst einen längeren Platz auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, vielleicht ist auch Felipe Sanchez, ich habe ihn überhaupt nicht gesehen, vielleicht ist er auch über der Holzfuß, kann ja auch sein. Vielleicht latscht er auch dreimal unter den Ball durch in den ersten zwei Wochen. Kann ja alles passieren.
Kann ich mir aber Schalke vorstellen.
Ich will, dass der funktioniert, dass er richtig einschlagen. Ich habe richtig Bock.
Das wäre gut. Gerne am zweiten Spieltag.
Ja, der
muss ich sagen.
Oh, stimmt. Erster Spieltag kommt man natürlich auch gleich mal. Also erster Spieltag wird für Schalke halt nichts werden. Ist halt, kann nichts werden.
Ja. Da wird dann Trainer und Sportdirektor direkt wieder ins Visier genommen.
Wenn es dann nach dem 5-0, wenn der Baum dann wieder brennt.
Denkst du, es macht für die Ultras noch Spaß, die über einen Arena-Ring zu jagen? Du kommst ja gar nicht mehr hinterher. So ein Marc Uth, den holst du ein. Aber so ein Lassme, der läuft hier ja weg.
Danko ist auch zu schnell.
Ja.
Und vielleicht hast du so also, bei ein paar Innenverteidigern Glück oder so.
So ein Kaminski, den kriegst du im Joggen.
Ja, sehr gut. Ja, Schalke, also, ich glaube, das wird etwas stabiler als letztes Jahr. Ich glaube aber nicht, dass es für den Anspruch, den Schalke hat, reicht. Und das ist ja auf langfristige Sicht oder mittelfristig eigentlich auch schon wieder in die Bundesliga zu kommen.
Das ist meine Frage. Plant man hier für einen Aufstieg?
Ja, genau. Irgendwie, weil das ist so... Also vielleicht sind ein paar Fragezeichen halt dabei. Die Spieler, die einfach nicht kennen.
Ja.
Wenn die einschlagen und ich weiß ja nicht, vielleicht haben die eine Qualität, die wir nicht
auf dem Schirm haben. Zum Beispiel.
Ja, der war gar nicht schlecht am Ende.
Der war auch nicht schlecht.
Der war so ein Ziller oder so. Vielleicht macht der auch 20 Buden.
Kann ja vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht schon. Kann ja sein.
Vielleicht macht Sebastian Remmer, der 18-Jährige aus der VfL Osnabrück U19, vielleicht macht der auch nochmal. Das weiß man alles nicht.
Nee, ich weiß nicht, ob das so, das wirkt so. Also wenn da nicht Schalke draufstehen würde, würde ich sagen, ja, das ist so ein Team, die sind so Dunstkreis 7 bis 11
Fürth
unterwegs. Ja, das könnte Fürth sein.
Für mich, Fürth-Kader. Also viele Junge, die viel Entwicklungspotenzial haben, dazwischen so ein paar alte Haudegen und immer ein interessanter Spieler. Das ist Fürth.
Ja.
Das ist jetzt auch Schalke gerade.
Mal gucken.
Ich glaube auch nicht, dass es für komplett oben reicht.
Es wird Mittelfeld für mich. Für mich ist das Mittelfeld bis jetzt. Ich muss mir aber auch noch, habe ich jetzt noch nicht im Detail gemacht, nochmal die neun anderen angucken.
Hm.
Wobei ich da, also, können wir mal durchgehen. Also ich sehe Darmstadt, Köln, Düsseldorf, Karlsruhe, Hannover, Fürth, sehe ich alle davor.
Hamburg.
Noch. HSV, stimmt, HSV, ich vergessen. Sehe ich alle davor.
Ja. Hertha.
Hertha sehe ich auch davor.
Ja, es wird schwer für Schalke, weil man halt auch sagen muss, das ist die beste zweite Liga der Welt.
Ja. Ist sie besser so, als letztes Jahr?
Diesen.
Die ist besser als letztes Jahr, ne? Auf jeden Fall. Weil wir haben ja nach oben
hin. Wir haben Kiel verloren.
Pauli also, wurde auch nach oben abgegeben, dafür hat man aber auch Köln bekommen. Und Darmstadt eigentlich, Darmstadt fängt Kiel oder Pauli für mich auf. So von der Attraktivität, ich finde die ja sehr sympathisch. Und Köln ist halt ein, ich würde schon sagen, einer der sechs, siebtgrößten Vereine vielleicht.
Ich finde, man hat an Sympathie gewonnen. Also man hat Rostock verloren, mit denen ich wenig anfangen kann. Man hat Pauli verloren, die mir manchmal ein bisschen zu viel sind. Wer ist noch abgestiegen? Wiesbaden ist mir irgendwann auch ein bisschen gegen Strich gefahren. Also ich muss ehrlich sagen, bis auf einen Verein finde ich die alle recht sympathisch diese Saison bis jetzt. Außer sie knallen mich dann 3-0 aus der Kurve, dann natürlich nicht mehr, aber bis jetzt kann ich wenig gegen Vereine sagen.
Nö, also bis auf den offensichtlichen Verein, den wir halt einfach aus, ja, aus logischen Gründen nicht abkönnen, ist klar. Aber die werden auch eine gute Saison spielen, bin ich auch überzeugt von. Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt durch, ne, mit den neuen Teams. Da haben wir es geschafft. Also ich hoffe, man konnte sich das halbwegs anhören. Wenn der Enthusiasmus noch nicht ganz drin war. Ja, ich denke mal, es war solide. Aber ich denke mal, es könnte noch ein bisschen mehr Enthusiasmus rein. Und das kommt dann aber auch wieder, wenn
ihr wenn man was zum Lachen hat
oder so. Paar lustige Szenen. Das ist jetzt alles sehr trocken und sehr... Ist auch viel, viel Raten einfach. Ne? Du weißt ja einfach nicht, was passiert. Von daher, wenn es euch gefallen hat, bewertet es gerne. Wisst ihr wie? Schreibt uns gerne, was ihr von eurem Verein haltet, was ihr da erwartet. Vor allem die Aufsteiger würde mich interessieren, wie man das als Fan so sieht, wie man da drauf guckt. Und von mir war es das eigentlich.
Ja, ich kann mich dir nur anschließen. Ich bin wieder sehr, sehr heiß auf die neue Saison. Ich freue mich richtig, wenn es wieder losgeht. Ich freue mich richtig, wieder darüber berichten zu können. Wieder mit dir. Wir gehen ins mittlerweile fast dritte Jahr. Hätte ich auch nie gedacht, als wir das angefangen haben. Ich freue mich wie ein kleines Kind, was sich freut. Keine Ahnung. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche und tschüss.
Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.